Nach dem Essen kriegst du dann Dusch, wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Hallo und herzlich willkommen zur 234. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
Und mein Name ist Katie.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam an Wein verkosten und die Geschichte zu erzählen. Das Spannende an der Sache ist wie immer, dass der eine nicht weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt. Für einen oder andere ist es also immer eine Blindverkostung und du weißt sicher noch, was du letzte Woche blind verkostet hast.
Ich weiß es noch sehr, sehr genau. Es war nämlich sehr wiederbelebend für mich. Es war Sprudel, es war Blanc de Noir 2021 von den Brüdern von Agris und das hat mir überhaupt gar nichts gesagt. Ich meine, der Wein hat durchaus mit mir gesprochen, das war schon richtig schon gut, gesagt, ja. Der hat mir schon was gesagt. Aber das ist eine recht vergessene Ecke von Franken, so gefühlt zumindest. Wobei sogar der Benedikt hat das ja selber gesagt. Ne?
Ja, ja, voll. Und das hat gar niemand am Schirm. Und das Weingut gibt es ja fast noch gar nicht.
Es ist ganz, ganz neu. 2021 ist ja der allererste Jahrgang. Ne?
Richtig.
Und was da für den ersten Jahrgang ins Glas kommt von Benedikt und von seinem Bruder, dem Gregor, das ist schon richtig, richtig cool. Und wir wissen ja, mit Schaumwein starten, sauhart. Aber wenn man die Geschichte von Benedikt hört, dann versteht man, wieso er das will.
Wieso das fast muss.
Ja. Genau. Und ja, über diese vergessene Ecke von Franken und über diesen sehr, sehr coolen Schaumwein, der schon so ein Ticken rustikal ist, aber gleichzeitig ultra fein.
Voll.
Und für ein Erstlingswerk einfach saugut ist. Über den reden wir natürlich in der letzten Folge dann sehr, sehr viel. Und ich finde solche Geschichten von jungen Leuten, die starten, einfach weil sie irgendwas richtig, richtig cool finden und das machen wollen, sowieso immer.
Ja, faszinierend.
Sehr, sehr gut. Und das faszinierend.
Ist
ja,
das Beste, ja. Na gut, wir müssen vorher noch zwei Kleinigkeiten ansprechen, bevor wir zum Wein übergehen,
genau.
Hätte ich gesagt. Und zwar haben wir für Weihnachten uns heuer was Besonderes überlegt.
Richtig.
Wir machen zwei Sonderfolgen über die Weihnachtsfeiertage, vielleicht sogar noch eine dritte dazwischen. Aber zwei wirkliche Sonderfolgen, die so ein bisschen, ja, sich mit dem Jahr 2025 beschäftigen für uns auch. Und ein bisschen was für das Genussthema machen, sagen wir es einmal so.
Ja.
Ohne zu viel zu teasern.
Es sind auch Folgen, die, ohne zu viel zu teasern, ihr euch alle regelmäßig wünscht. Also,
genau.
Ihr kriegt es. Das ist unser Weihnachtsgeschenk an euch und unser Weihnachtsgeschenk an uns selber. Ich glaube, das müssen wir auch noch ganz kurz ansprechen, ist, dass wir in einem. Wir sitzen im gleichen Raum wie vorher, um den Podcast aufzunehmen, aber es schaut einfach nicht mehr so aus, wie er vorher ausgeschaut hat.
Ich glaube, er klingt auch nicht mehr so. Mal schauen, wie es dann wirklich auf der finalen Aufnahme klingt. Aber es ist Vorhang rund um uns.
Mhm.
Es gibt ein paar Schallpaneele neu. Also wir haben sich ein kleines Studio nochmal weiterentwickelt.
Yes. Und wir sind sehr, sehr gespannt, was ihr dazu sagt, was ihr zum Sound sagt. Wir sind auch schon sehr, sehr gespannt, wie das jetzt klingen wird. Ne? Also das ist unsere allererste Aufnahme in diesem neuen Studio dementsprechend.
Voll, es gibt keine Testaufnahmen.
Nein, wieso?
Wir gehen direkt rein.
So professionell sind wir nicht in unserem Profi-Studio. Ja, aber ich finde, es ist extrem schön geworden. Ich finde, es schaut extrem cool aus. Und vielleicht werdet ihr auch visuell davon in Zukunft mehr mitbekommen. Aber jetzt, glaube ich, genug geteasert.
Das dauert noch ein bisschen. Jetzt müssen wir mal unsere reguläre Folge kurz vor Weihnachten machen.
Yes. Also, Michi,
Rotwein im Glas. Herrlich.
Ja, genau.
Darauf freue ich mich. Sehr schönes, nicht ganz blickdichtes da. Sicht durch. Ist schon relativ hell, das Ding hier.
Ja, genau.
Und es schreit natürlich sofort nach Saft.
Ich finde schon, dass es wirklich nach Saft schreit. Ich finde, es schreit nach Preiselbeersaft.
Es schreit nach Preiselbeersaft, es schreit so ein bisschen nach Sauerkirsche, nach dieser Würze, die da damit einhergeht.
Ich bin da voll auf diesem ganzen, also Sauerkirsche natürlich underlying 100%. Und dann bin ich voll auf diesem Cranberry-Preiselbeer-Thema. Und ich weiß nicht, ob es ist, weil Weihnachten so neu ist.
Nein,
das ist
schon
einfach
voll da.
Richtig schön da drinnen, finde ich.
Voll. Hm. Und es ist insgesamt ultra pur, diese Fruchtexpression, finde ich, weil das hat gar nicht so wahnsinnig viel in diese Erdigkeit, die da manches Mal mitkommt, oder in diese dunklere Würze, sondern das ist alles wunderschön, es hat so ein bisschen was Florales dazu.
Voll. Es ist sehr auf der feinen, leichten Seite, ja, auf dieser tänzelnden Seite. Wenn die Nase so ganz, ganz mit so ein bisschen von mir aus Waldwürze drinnen reingestreut,
ja,
so ganz,
ganz
bisschen, genau. Und dann hast du halt wirklich diese sehr, sehr schöne, wie du gesagt hast, pure Frucht. Es riecht alles sehr kühl, finde ich.
Es riecht ultra kühl, es hat so ein bisschen was leicht in diese kräutrige, stängelige Richtung drunter, was sie da andeutet. Voll schön. Und wie gesagt, also die Purheit der Frucht fasziniert mich da wirklich gerade am meisten, weil das so glasklar ist, weil normalerweise hast du immer da und dort so ein paar Ecken. Ich habe auch gar nicht so richtig dieses Steinmehl-Thema da jetzt da.
Stimmt.
Sondern das ist alles wirklich ultimativ darauf ausgelegt, dass die Frucht sagt, trink mich.
Richtig.
Also sehr, sehr auf dieser hedonistischen Frucht. Schön. Es ist Frucht, es ist Saft. Es wird ein bisschen mehr in diese würzige Richtung. Dann vor allem hinten raus merkst du, wie diese Würze weitergeht. Das ist ein bisschen körnig auch insgesamt. Es hat so, da bin ich viel mehr bei diesem steinmehligen Thema. Um Gaumen
ja,
jetzt, also
wobei,
von dieser,
ich finde
nicht diese weiße Mehligkeit, sondern
genau.
diese leichte rustikale Körnigkeit.
Ja,
hinten.
Ganz genau, dieses leicht rustikale Tannin hinten,
ja.
exakt.
Voll.
Davon aber nicht exzessiv viel.
Na, ganz, ganz fein.
Aber halt schon so, dass sie eine Struktur bildet hinten.
Ja, und hilft dann natürlich diesem Saft dann noch weiter zu gleiten.
Ja.
Schöne Säure. Auch fast so was mineralisch-eisenhaltiges, was das da durchschiebt hinten raus.
Ja.
Also das finde ich ist extrem gut, schön, da, weil das gut. da auch nochmal extra Trinkfluss schiebt wieder.
Ja, voll. Und es hat so ein bisschen eine dunklere Komponente
ja.
am Gaumen, die du in der Nase gar nicht
gar
hast.
Nicht, gar nicht. Mhm. Also ja. da bin ich auch noch viel tiefer in dieser Sauerkirsche drinnen.
Yes, genau. Du hast weniger von diesen ultrafiligranen, nur Preiselberg, Cranberry, vielleicht ein bisschen Ribisel, sondern du hast mehr von dieser, und ich finde, das ist sehr saftig, von dieser sehr saftigen Kirsche da drinnen.
Es ist wirklich ultrasaftige Kirsche, die sich aber mit diesem Eisenthema und mit dieser Würze da immer so ein bisschen Ping-Pong spielt und hin und her gibt, dann hast du wieder so eine Welle der Würze, dann hast du wieder eine Welle der Frucht. Und am Anfang ist natürlich mehr Frucht da und hinten raus nimmt die Würze einfach überhand.
Ja, genau.
Sehr schön. Aber diese Rustikalität, aber es ist gar nicht so arg rustikal, das dahin, weil es so fein ist
ja.
gleichzeitig. Aber diese ganz, ganz intensive Feinkörnigkeit, die aber nicht eine klassische Rundung in dem Tannin drinnen hat, das
ja.
so geschliffen wirkt, das
genau.
gar nicht, sondern es ist einfach, wie wenn es halt stark ganz, ganz fein zerreibst quasi vom,
ja.
vom Gefühl am Gaumen.
Voll.
Das ist total lustig. Ich glaube, ich habe noch nie so einen, das ist so charakteristisch, finde ich, für den Wein, diese Tanninstruktur.
Ja.
Habe ich, glaube ich, noch nie so gespürt.
Möglich. Ich finde, immer dann, wenn Weine jugendlicher sind, können sie in diese Richtung gehen.
Ja.
Also das ist einfach Tannin, das in seiner Struktur noch kein, wie du gesagt hast, Abschleifen erfahren hat.
Voll, aber es ist aber trotzdem ist es so fein, während es eben diese leichte Körnigkeit hat. Das finde ich, das
ja.
ist so.
Das ist, ich finde, das ist sehr, sehr cool gemacht. Ich finde, das lässt sich extrem gut trinken.
Ja, mega. Und das ist auch jung, ne?
Das ist jung.
Also das wirkt sehr,
ja, ja.
als wäre es halt jetzt irgendwie, ja, gerade einmal auf die Welt gekommen.
Ja, mit aktuellem Jahrgang hast du recht.
Ja. Aber das heißt, das ist 23 oder was?
Das ist 23, ja. Es ist gut, dass du den Jahrgang hast, bevor du irgendwas anderes hast.
Da ist überhaupt das andere, wenn er kriegt. Vielleicht habe ich es ja.
Erzähl mal.
Ja, grundsätzlich sehr Pinot-esque das Ganze.
Sehr Pinot-esque, genau.
Deswegen würde ich auch in Richtung Pinot gehen.
Wow.
was für ein logischer Schluss hier.
Was für ein Schachzug hier. Ja, genau.
Und es hat trotzdem ein paar Komponenten, die mich eher so einen dicken Richtung kennt Deutschland sein gehen lassen, als wie es nicht hat.
Richtig.
Aber ist halt sau schön gemacht.
Ja, absolut. Ich finde auch, dass es von der Stilistik her dann doch einzuordnen ist und was vielleicht Richtung mehr Richtung Deutschland geht als Richtung Frankreich geht.
Ja.
Das ist allerdings nicht Deutschland.
Okay.
Aha.
Ja. Aber es ist auch nicht Frankreich.
Nein, es ist auch nicht Frankreich, genau.
Ja, weil also hätten wir jetzt da nicht reinpasst, okay.
Wem hättest du es denn in Deutschland zugeordnet? Das war nur spannend gewesen. Oder welche Stilistik?
Ich habe gerade überlegt, weil es hat für mich eben einerseits vom Tannin her nichts, wo ich sage, das kenne ich so. Und andererseits auch von dieser doch sehr intensiven Würze und diesem Eisenhaltigen, das passt mir eh auch nicht hundertprozentig rein. Deswegen hätte ich wahrscheinlich jetzt gesagt, okay, passt, ich muss in Deutschland irgendwo in eine Region gehen, wo ich mich nicht so wahnsinnig gut auskenne. Also ich hätte gesagt, wahrscheinlich ist es eher nichts in Richtung Pfalz-Pinot, sondern was
Nein.
ich mir vorstellen hätte können, ist irgendwie sowas in Richtung Pinot over Mosel oder so, dass du halt ein bisschen dieses Schiefrige da drinnen hast und so.
Schiefer.
So ja. In die Richtung hätte ich mir das vorstellen können.
Ja, es hat schon dieses leicht Kristalline da drin.
Genau.
Ja, verstehe schon.
Das war so meine Überlegung. Mhm, ja. Okay, das heißt nicht Deutschland, nicht Frankreich.
Nicht Deutschland, nicht Frankreich, ja.
Wenn das Österreich ist, also kann ich mir grundsätzlich vorstellen von der Kühle,
ja.
Nur wer macht Pinot so bei uns?
Genau.
Deswegen bin ich da immer zuerst halt in Richtung Deutschland unterwegs von der Stilistik.
Ganz klar.
Dann Frankreich, weil halt Pinotland.
Ja.
Und Österreich ist immer, das klingt vielleicht immer so ein bisschen blöd, wenn ich das so außen vornehme, aber Österreich und Pinot ist, finde ich immer, puh, weil die Leute, die wirklich groß Rotwein machen, machen halt meistens dann Blaufränkisch.
Und Campino, genau. Genau dieses Thema, dass Pinot einfach einen weniger hohen Stellenwert bei uns hat, weil es aus irgendeinem Grund weniger gut zu funktionieren scheint. Bis ja, auf ein paar Ausnahmen.
Ich glaube schon, weil es Blaufränkisch gibt.
Ja, unter anderem auch, weil es halt nicht unsere Rebsorten ist. Ja. Weil wir haben auch kein eigenes Wort dafür, ne?
Ja, wir haben nicht den Spätburgunder.
Ja, genau. Und Pinot Noir kommt halt von woanders her.
Mhm.
Und deswegen, ja, genau diese Diskussion haben wir tatsächlich während der Folgenbesprechung geführt hier.
Es ist Österreich?
Es ist nicht Österreich.
Okay, gut. Ich hätte jetzt geglaubt, du willst darauf hinaus, dass quasi...
Nein.
Doch, wen gibt der in Österreich das so macht?
Wenn ihr wen findet, dann stellt ihr das gerne mal hin, aber... Wie schon gesagt, das ist übrigens eine Aufforderung an einen Tipp für uns da.
Ja.
Also falls ihr irgendwo den Pinot Noir in Österreich gefunden habt für euch und sagt, seid ihr deppert, ihr kennt es denn nicht, dann sagt uns Bescheid, weil das ist wirklich was, wonach ich noch immer suche.
Ja, und da geht es mir nicht, das vielleicht um das ein bisschen klarer auszudrücken, warum wir das nicht so leiwand finden meistens. Mir geht es nicht um den Holzausdruck, mir geht es wirklich um Terroir-Ausdruck. Und
ja.
Wir haben in Österreich ein paar Pinos, die sind, was das Holz betrifft, richtig schön gemacht. Aber das ist für mich immer was, was zu sehr einfach überall geht, gefühlt.
Mhm. Und was vielleicht auch in der Dimension nicht ganz das ist, was ich gerne trinke.
Ja,
das es ist sowieso. Einfach so am Schluss.
Okay, was kann das denn sein? Also, es könnte irgendwie jetzt eine Schweiz sein natürlich.
Schweiz ist kein schlechter Tipp.
Weil es hat schon eben diese ultimative Kühle.
Ja, ja. Nein, es ist nicht Schweiz, aber Schweiz ist ein guter Tipp, das gefällt mir.
Weil, was ist es sonst? Ist es dann einfach Osteuropa und wir gehen irgendwie in Richtung Slowenien oder sonst? Das kann ich mir auch nicht vorstellen.
Nope.
Das heißt, ich kann nicht drauf kommen.
Doch.
Wirklich?
Ja. Das ist aber sehr gemein, muss ich da ganz ehrlich sagen. Vielleicht nochmal die Grundsatzfrage, bevor ich das auflöse jetzt, weil ich glaube, ich muss es auflösen. Schmeckt es da?
Trinkst du es gerne? Gut. Richtig gut.
Wunderbar. Mehr brauche ich eigentlich gar nicht hören. Willst du noch einen letzten Tipp abgeben?
Ja, ich weiß nicht, wohin ich jetzt noch rennen sollte. Ich kann jetzt irgendwie noch Tschechien sagen
nein,
oder so. Aber
dir fällt auch Seiten noch. Ein Nachbarland von Österreich schaffst du noch. Komm. Es ist nicht Osten. You can do it. Komm.
I cannot.
Okay.
Das ist kein italienischer Pinot, wirklich.
Mhm.
Es ist Italien, es ist Südtirol, oder was?
Genau.
Oh, okay.
Es ist so gemein.
Da hätte ich das auch wirklich nicht hingesetzt, weil es hat schon diese alpine Klarheit.
Es hat schon die kühle Frische, ne?
Ja, okay. Und wir wissen ja, dass Südtirol schon sehr gut Pinot kann.
Kann durchaus Pinot. So ist es.
Fein.
Tja, also.
Nice one.
Wir setzen unsere Südtirol-Reise gleich mal fort. Mir war bewusst,
also du setzt das fort.
Ich setze sie fort in meinem Geiste und ich nehme die mit. Ich nehme auch euch mit natürlich. Es war mir klar, dass das jetzt saugemein sein wird, weil du nicht an Südtirol denken wirst.
Fairerweise, ich habe gar nicht so tief gedacht, wie du das jetzt ausgewählt hast, sondern ich bin wirklich einfach durchgegangen und das zeigt halt wieder, dass man A, mehr Südtirol trinken sollte,
ja,
und
genau.
B, das nicht vergessen darf, weil du denkst halt dann trotzdem, wenn du die Länder durchgehst, bist halt bei Italien und sagst, na, Italien ist nicht.
Ja, genau. Na, voll.
Also, was ja stimmt.
Es ist, genau. Das würden dir wahrscheinlich die meisten Südtiroler so unterschreiben. Ein italienischer Pinot ist das nicht erst. Aber ja, nein, es ist für mich relativ spannend, das jetzt nochmal so hinzustellen hier vor dich, weil das nochmal ein ganz anderer Aspekt von Wein ist, den wir in Südtirol in unseren Folgen bisher nicht so gehabt haben in diese Richtung. Beziehungsweise nur einen, der so ein bisschen in die Richtung geht, und zwar der von Daniel Siegmund ist,
ja.
Finde ich, gefühlt in einer Relation möglich, auch wenn es stilistisch woanders hingeht.
Ja.
Und ansonsten haben wir da ganz viele andere Sachen gehabt, aber nichts in die Richtung.
Voll.
Blauburgunder, wie es ja dort heißt, die haben ein eigenes Wort dafür, so wichtig ist es dort.
Entsprechend ist
es
wichtiger,
exakt, genau diese Diskussion haben wir eben geführt gehabt. Ist einfach eine sehr relevante Sorte in Südtirol und eine, mit der ich mich auch noch mehr beschäftigen werde auf jeden Fall. Das geht ja auch in alle Richtungen.
Voll.
Und unser Winzer hier sagt, naja, die meisten ernten heute halt ein bisschen zu spät.
Fair enough, ja.
Er versucht das zu vermeiden und ich finde, das merkt man sehr, sehr gut.
Ja, ja, klar, das ist halt ultimativ kühl, aber das ist trotzdem 0,0 unreif.
Absolut nicht. That's also, the magic.
Klar hat es ein bisschen Stängeligkeit eben in der Nase gehabt. Um Gaumen, finde ich, ist es viel reifer als wie in der Nase tatsächlich.
Ja.
Also richtig schön gemacht.
Ich finde auch, dass es sehr, sehr gut gemacht ist. Und du wirst noch erfahren, unter welchen Umständen dieser Wein entstanden ist. Und die denken am Himmelswillen, wie habt ihr das gemacht?
Okay.
Das ist richtig wild.
Bin jetzt sehr gespannt.
Ja, aber ja, du hast richtig gehört, Michi. Wir sind wieder zurück in Südtirol, schon wieder zurück in Südtirol und quasi dort, wo wir aufgehört haben. In Girlan.
Oh. so nahe.
Die Geschichte ist aber auch ganz, ganz andere als bei den Nidrists. Auch wenn die zwei Weingüter örtlich nicht viel trennt, das sind 500 Meter oder sowas in der Richtung,
cool,
voneinander weg, wo die zwei sitzen. Wir sprechen über einen jungen Winzer, der vor kurzem erst losgelegt hat und schon so einige Widrigkeiten überstanden hat. Heute geht es um einen Michael Puff. Name noch nie
Gesundheit.
Gehört.
Gesundheit. Bitte was?
Name noch nie gehört,
nein,
offensichtlich.
Gar nichts.
Exzellent.
Cool.
Ja, ich glaube, es wird einigen Hörerinnen und Hörern so gehen, aber nicht allen. An dieser Stelle nochmal vielen Dank für den Winzer-Tipp, lieber Gregor. Der Gregor hat mir nämlich geschrieben, das ist eh schon länger her, das ist sicher schon ein halbes, dreiviertel Jahr her mindestens. Also lang bevor unsere Südtirol-Reise tatsächlich geplant war in dieser Form. Und er hat gesagt, hey, Südtirol, ihr habt ja einen Daniel Siegmund schon gehabt. Weißt, wer nur richtig coolen Pinot auch macht? Das ist der Michael Puff. Wenn es irgendwie geht, besorgt er die Weine. Und ich habe geschaut, ob ich mir die Weine besorgen kann. Das war sehr schwierig. Und dann habe ich mir gesagt, naja, ich schiebe das jetzt mal auf die längere Bank.
Ja.
Und dann bin ich eben zu diesen Weinen doch gekommen und habe mir gedacht, okay, passt. Südtirol, nächste Folge, let's go. Und natürlich hat der liebe Daniel Siegmund auch schon mal den Michael Puff gedroppt,
nicht
muss
ich auch
dazu sagen. Also quasi von zwei Seiten empfohlen dementsprechend und mit großem Sinn. Als ich den Michael gefragt habe, wie er zum Wein gekommen ist und ob es ein Familienweingut gibt, hat er eigentlich gemeint, na, also zumindest nicht im klassischen, also traditionellen Südtiroler Sinne, wo halt sein, was weiß ich, 17.
Ja,
Jahrhundert
geklärt,
irgendwie,
ja,
ganz genau.
Wenn es nicht 1600 irgendwas
ja
gibt, quasi dann sagst du na auf die Geschichte, ob du jemals
genau
mit Wein was zu tun gehabt hast.
Richtig, richtig. Also es hat keinen Ansatz gegeben, an dem der fünffache Urgroßvater
schon
im Erdkeller quasi Wein gemacht hat. Die landwirtschaftliche Geschichte von der Familie ist viel kürzer. Sie beginnt beim Vater von Michael, beziehungsweise grundsätzlich bei der Oma von Michael. Die Oma hat nämlich in die 80er Jahre Wohnungen in Bozen verkauft, damit sie deren zwei Kinder, also der Onkel von Michael und der Vater von Michael, jeweils landwirtschaftliche Flächen haben kaufen können.
Okay.
Die wollten beide in die Landwirtschaft gehen, war halt aber nichts da. Also das sind Stadtmenschen unter Anführungszeichen gewesen. Ich weiß nicht, ob es wirklich Stadtmenschen waren, aber halt Bozen-Umgebung. Und die zwei wollten aber in die Landwirtschaft. Da war einfach ein großes Feuer dafür da und da ist auch viel los gewesen in Südtirol, in dem landwirtschaftlichen Bereich. Also da hast du wirklich was reißen können quasi. Und dementsprechend hat die Oma wirklich Wohnungen verkauft und hat gesagt, so, das ist quasi jetzt euer Erbe. Damit könnt ihr jetzt landwirtschaftliche Flächen kaufen. Und der Onkel von Michael hat dann eine Hofstelle gleich im Umland von Bozen gekauft und der Vater eine landwirtschaftliche Fläche in Girlan und dort 1989 einen Hof hingebaut. Also da hat einfach wirklich einen großen, ich glaube einen Hektar ungefähr war das damals, eine Rebfläche gekauft gehabt mit ein bisschen Obst auch rundherum. Das ist ja genau die Grenze zwischen Weinzone und Obstzone dort.
Ja.
Und genau da hat er dann eben auf einem Teil vom landwirtschaftlichen Bereich eine Hofstelle hingebaut.
Mhm.
Also Familienweingut, nicht wirklich.
Ja, halt zu kurz, um das so mit Inbrunst sagen zu
genau
dürfen in Südtirol.
Sagen wir in Südtirol.
So. Bei uns gangert das teilweise schon wieder.
Mhm.
Aber.
Der Traum von der landwirtschaftlichen Arbeit kommt also vom Vater auch schon. Der war allerdings fokussiert viel mehr auf den Obstbau als auf den Weinbau. Also da war einfach dieser Hektar Wein dabei. Die Trauben sind halt dann immer an die Kellerei geliefert worden, weil die Rebfläche, die er damals gekauft hat, war tatsächlich sehr hoch angesehen, was die Lage angeht. Also super Lage gekauft. Ich weiß nicht, ob das damals schon klar war.
Wie ist das gegangen? Ja.
Wahrscheinlich war es damals einfach noch nicht ganz so klar und das hat sich einfach herauskristallisiert. Wir haben auch das Thema Klimawandel da drinnen.
Ja,
gell?
Sicher. Die Lage wird natürlich auch vielleicht damals gar nicht so gut gewesen sein wie heute. Ja.
Heute auf jeden Fall eine sehr, sehr angesehene Lage. Also die Kellerei hat gut gezahlt dafür am Schluss. Das hat schon sehr viel abgeworfen. 2008 haben sie außerdem vier Ferienwohnungen dazu gebaut und später dann auch noch mehr. Das gibt es ja in erweiterter Form heute noch. Also sie haben quasi so ein bisschen einen Mischbetrieb, Obstbau, Traubenproduktion haben sie gehabt und eben Ferienwohnungen dazu.
Ein bisschen Agritourismus
dazu, genau. Der Michael wächst also umringt von Weinreben auf Und eigentlich finde ich das schon sehr, sehr cool, was die Weingüter da rundum so machen. Es gibt ja ein paar so kleinere in der Gegend, wie wir wissen. Die Idee, dass du da als Weinbauer, Winzer gibt es ja nicht, haben wir gelernt, die Idee, dass du da als Weinbauer nicht nur die Trauben ablieferst und quasi nichts vom Endprodukt mehr siehst und nichts damit zu tun hast, sondern wirklich selber das Produkt bis zum Schluss begleitest, veredelst selber, also da wirklich dann nur mehr Arbeit reinstecken kannst. Und dann auch wirklich selber an den Mann bringst und Rückmeldung kriegst und was in der Hand hast, das hat mich schon immer fasziniert. Das war wirklich dieses, ist schon geil. Das habe dann ich gemacht und dann kann ich das den Leuten geben und dann kriege ich Rückmeldung und das habe ich in der Hand.
Ja.
Und nicht, die Trauben gehen irgendwo hin und dann habe ich wenig damit zu tun quasi.
Mhm.
Und das war schon was mich fasziniert hat. Und das war schon auch so ein bisschen ein Traum zur Selbstverwirklichung, hat er gemeint. Und welche Schule besucht man natürlich, wenn man dieses Thema Weinbau spannend findet? Genau. Leimburg.
Ja, klar.
Wie alle anderen. Das ist quasi das Kloster Neuburg der Südtiroler, da gehen sie alle hin.
Oder das Silberberg.
Oder das Silberberg, genau. Kannst du dich nur erinnern, wer außerdem in Leimburg war?
Der Daniel Siegmund.
Na genau, der Daniel Siegmund. Mit dem hat sich der Michael dann auch sehr schnell angefreundet.
Ah, die waren auch gleichzeitig.
Quasi. Die waren gleichzeitig. Ah, der Michael cool. hat auch mal eine Ehrenrunde gedreht und dann war er in der gleichen Schulstufe wie der Daniel.
Naja gut, es hat wahrscheinlich Sinn ergeben, weil sie gedacht hat, ja, wenn der Daniel Siegmund da genau. ist.
Muss ich schon in der gleichen Stufe sein wie er, wenn sonst nicht so Chance.
Kann man alles rechtfertigen. Hätte.
Genau, genau. Und die zwei haben sich sehr, sehr gut verstanden. Und haben sehr viel gemeinsam gemacht und auch sehr viel gemeinsam verkostet und so weiter. Das war halt damals nur mehr diese Südtirol-Bubble wirklich. Mhm. Also dieses, Kellereien, cool und so weiter.
Ja, klar. Wir haben es in der Daniel-Siegmund-Folge gehört.
Genau. Während der Daniel dann nach Würzburg an die Technikerschule gegangen ist, ist der Michael einfach nur ein Jahr länger in Leimburg geblieben, damit er die Matura machen kann. Das hat der Daniel nicht gemacht, er ist einfach an die Technikerschule weitergegangen. Du hast dann eine andere Form von höherer Ausbildung quasi. Aber du kannst nicht studieren oder sowas in Richtung. Das kannst du erst, nachdem du die Technikerschule abgeschlossen hast. Und der Michael hat gesagt, eigentlich habe ich vor, dass ich nach Geisenheim studieren gehe, weil nächst höheres Ziel quasi, Klassiker. Das heißt, ich muss jetzt einmal Matura machen daheim und hat eben dieses eine Jahr noch verlängert bis zur Matura in Leimburg. Spoiler alert, aus Geisenheim ist leider nichts geworden. Das ist sich leider nicht ausgegangen, dafür hätte sie schon interessiert gehabt, aber wurde nichts. In Deutschland war er aber trotzdem öfter unterwegs. Einerseits, weil der Daniel dorthin natürlich mega viel Connections jetzt gehabt hat. Das hilft natürlich sehr. Und andererseits war das für ihn immer eins der Weinländer, dessen Stilistik er am meisten fasziniert hat und am meisten taugt hat und wo er am meisten Parallelen hat sehen können. Es war nie Frankreich für ihn, immer mehr Deutschland. Und er sagt, das hat natürlich was damit zu tun, dass diese persönliche Connection da über Daniel hin war quasi.
Sprache.
Dass er dort dafür hingreist, ja ganz genau, dass er da auch viel hingreist ist, also die sind oft hin und her gefahren und haben einfach öfter mal dort Leute besucht und haben ganz viel verkostet. Und nach Frankreich hat er diese Connection nie so gehabt. Natürlich gibt es Pinots, die er cool findet, aber Spätburgunder in Deutschland, da hat es ein paar gegeben, die ihn wirklich geprägt haben, hat er gesagt.
Cool.
Also auch, er hat eben so Namen gedroppt wie Ziereisen, was ihn sehr beeinflusst hat natürlich. Aber auch sowas wie Rings, was er nicht unspannend gefunden hat.
Ah,
was stilistisch natürlich in eine andere Richtung geht, aber was er auch sehr, sehr cool gefunden hat von der Entwicklung her und so weiter.
Ja gut, die haben einen mega Job gemacht in den letzten Jahren.
Genau. Cool. Und natürlich nur einige andere, also da, ich weiß nicht, wie viel aufzählt, aber einige auf jeden Fall.
Ja, klar. Ja gut, da gibt es auch ein paar, die halt so in dieser Richtung halt einfach richtig geile Spätburgunder machen.
Absolut.
Das ist halt einfach sau gut.
Genau. Auf jeden Fall ist es für den Michael nach der Schule dann das erste Mal nach Australien gegangen. Also das war schon noch geplant, dass er das erste Mal, was er mit einem Freund gemeinsam da ein bisschen Auslandsjahr macht
mal
und
weg.
einmal reisen. Die zwei sind natürlich dann ein bisschen länger dort geblieben, eh klar. Und fürs Geld haben sie tatsächlich bei der Apfelernte geholfen, weil sie sind ja Südtiroler.
Nee, kennen sie mit Obstbau aus.
Aber das verdiente Geld haben sie dann immer ausgegeben in den Weinbaugebieten. Also sie sind immer Apfelernten gewesen und dann sind sie in die Weinbaugebiete gefahren.
Eh quasi wie daheim, ne? mit Obstbaugeld verdienen und mit Wein ausgeben.
Exakt so. Sie haben sich da sehr viel angeschaut, sie haben sehr viel verkostet, sie haben sehr viel probiert. Sie haben allerdings nie an Weingütern gearbeitet dort. War wahrscheinlich auch die Hürde ein bisschen schwieriger, ich weiß es nicht. Aber halt verkostet, was das Zeug halt, ne? Musst halt machen, wenn es
dort
bist.
Ja, sicher.
Und nach Australien ist der Michael dann heimgekommen und hat gewusst, er würde fix im Weinbaubereich was machen, das war ihm ganz, ganz klar. Aber der Weg war ihm noch nicht so hundertprozentig klar, ob er jetzt gleich nach Geisenheim gehen soll oder bevor er was anderes noch machen soll, damit er so ein bisschen mehr Erfahrung noch sammeln kann. Zuerst einmal hat er am Hof daheim ein bisschen was gemacht, aber wenn du heimkommst und du hast ja dann einen laufenden Hof daheim, wo immer eine Hand braucht wird, dann arbeitest du mal dort mit. Und dann hat er sich dafür entschieden, jetzt einmal was Technisches zu machen. Und was wirklich längerfristig in einem Weingut arbeiten ist. sinnvoll. Ne? Das hat er bis jetzt auch nicht gehabt. Du hast natürlich so Praktika und so weiter während Leimburg, aber ja, du hast nicht dieses längerfristige, wo mitarbeiten.
Ja, weil die Praktika sind halt dann meistens trotzdem irgendwie
nicht ewig
mal einen Monat oder zwei Monate. Da kriegst du halt nicht viel Zyklus mit. Ne?
Genau. Und deswegen hat der Michael einmal bei der Kellerei Gierlein angefangen. Das ist das Naheliegendste gewesen. Quasi. Mit denen haben sie gute Connections gehabt. Und dass ich dachte, okay, passt, dieses ganze detaillierte technische Zeug, das schauen wir jetzt da mal an, dann habe ich das gelernt. Passt. Und dann kann ich im nächsten Schritt noch weitergehen. Das Problem war, diese Erfahrung hat nur einen Monat angehalten, weil es da den ersten gesundheitlichen Rückschlag von Michael gegeben hat.
Okay.
Er war unter anderem dafür zuständig, die Hefe einzurühren. Von der Spontangärung sind wir bei den Kellereien natürlich meilenweit weg.
Es geht sich gar nicht aus mit dieser Menge der unterschiedlichen Qualität. Du musst da einfach schauen, dass das pfeift.
Das muss durch und es muss schnell durch und fertig. Genau. Diese feinen, staubigen Hefenährstoffe dürften ihm so arg in die Lunge gekommen sein, dass er eine Lungenentzündung ausgefasst hat, nach diesem ersten Monat. Das hat man natürlich lahmgelegt, also Lungenentzündung, du darfst halt auch nicht scherzen damit. Ne?
Das ist halt hart, ja.
Genau. Dementsprechend halt Krankenhausaufenthalt und alles. Natürlich nicht lustig. Und das war ihm extrem zuwider natürlich, weil er wollte da jetzt eigentlich arbeiten, er wollte da jetzt eigentlich Erfahrung sammeln und dann fällt er noch einen Monat aus.
Ja, vor allem, das ist halt die Kellerei bei dir im Ort.
Genau.
Das ist der Name, den alle kennen. Mhm. Du hast die Connection, du fühlst dich total deppert, obwohl du nichts dafür kannst.
Ja, so ist es. Ah. Also sobald es wieder gegangen ist, ist es sofort wieder zurück natürlich.
Ja, klar.
Diesmal auch zur Sicherheit mit FFP2-Masken und alles, weil er sich gedacht hat, naja, zur Sicherheit mal lieber ein bisschen mehr Schutz. Eine Woche später hat er wieder Lungenentzündung gekriegt.
Scheiße. Ja.
Das hat dann natürlich nur mehr hergehauen. Und dann bist du halt gesundheitlich einmal richtig am Arsch.
Ja.
Und dann war es klar für ihn, das kann ich jetzt nicht nur mehr machen. Weil dann habe ich echt ein Problem. Weil Lungenentzündungen sind halt auch wirklich etwas, mit dem du nicht scherzen darfst.
Das ist auch im Jahr 2025 nicht lustig. Mhm. Also auch in unserer super entwickelten Medizin und sonst was, Lungenentzündung ist halt richtig zart.
So ist es. Gerade wenn du das zweimal hintereinander kriegst und der Lunge beim ersten Mal schon mitgenommen ist und beim zweiten Mal dann nur mehr hergehauen wird. Und dann war es halt für einmal klar, also das kann er jetzt so nicht machen. Das geht einfach nicht. Und natürlich hat es ihn auch gestresst, weil was ist, wenn das wieder passiert?
Ja,
was ist, wenn er wieder ausfällt? Weil er will ja auch zuverlässig sein für die Leute.
Ja klar, du willst ja performen, du willst ihnen sagen, was du kannst.
Du willst was lernen.
Ja.
Und wenn es dann zweimal hintereinander ausgefallen bist, also das war schon einfach ein Rückschlag für ihn.
Nächster.
Der ist sau jung, der ist da Anfang 20. Ne?
Ja, sehr moralisch auch voll da.
Extrem.
Also, da haderst du ja mit dir selber und
hat er. Ja.
Zach.
Als er sich dann von der zweiten Lungenentzündung wieder erholt hat, ist er dann einmal daheim geblieben, am Hof. Im Obstbereich ist dann noch immer die Erntezeit gewesen. Das heißt, es war sowieso die helfende Hand gewünscht und gebraucht. Mhm. Und der Papa war sicher froh darüber, dass er jetzt einmal daheim war und sich da ein bisschen einfinden hat können wieder. Und er hat gesagt, damals hat er eigentlich schon nur so im Kopf gehabt, er will was anderes tun, er will vielleicht bei anderen Betrieben arbeiten. Aber dieses bei anderen Betrieben arbeiten war immer mit im Hinterkopf, was ist, wenn das wieder passiert?
Ja.
Und dann fahre ich da wieder aus.
Hm.
Was ist, wenn das wiederkommt? Und das hat noch zurückgehalten. Hat auch ganz ehrlich gesagt.
Sicher, da traust du dich halt dann auch nicht, dass du irgendwo, also wie würdest du mit vollem Selbstvertrauen dort hingehen und sagen, ja, ich möchte bei euch hackeln, weil ich weiß, dass ich was kann und ich will mich da bewerben und ich will das machen und bla bla. Wenn du die ganze Zeit im Hinterkopf hast, aber was ist, wenn ich das gar nicht schaffe?
Ja.
Puh. Urzach. Also über
richtig,
das drüber kommen, ist richtig zach.
Es ist richtig zach. Aber der Michael hat gemeinsam mit seinem Vater dann einen Weg gefunden, wie er trotzdem das machen kann, was er machen will, Wein. Und zwar haben sie dann 2020, also das war quasi dieses Folgejahr dann, beschlossen, okay, wenn der Michael jetzt vielleicht nicht sofort weg kann, gründen wir daheim das Weingut.
Okay, cool.
Weil sie haben ja ungefähr 1 Hektar Wein gehabt, ungefähr 4 Hektar Obst dazu. Obstbau und Weinbau, super gelaufen beide. Der Michael hat gesagt, es war vielleicht jetzt finanziell nicht die beste Entscheidung, die Traubenlieferungen an die Kellerei einzustellen, weil die haben extrem gut gezahlt, nur dazu, weil sie eine sehr, sehr gute Lage gehabt haben. Mhm. Also es war finanziell extrem lukrativ und der ist da schon auch sehr dankbar dafür, dass sein Papa diesen Schritt gewagt hat. Es war nur dazu 2020, also 2019 quasi, haben sie diesen Beschluss gefasst und schon was sie geschaut und dass sie diese Firma aufbauen können. Und dann ist halt Covid gekommen und der Michael hat gesagt, wären wir noch nicht so weit gewesen, wir hätten es uns schon einmal überlegt gehabt.
Sicher.
Weil das war halt nicht das Leichteste, dass du da jetzt losstartest und dir gleich mal einfach einen Teil von deinem Einkommen wegnimmst. Aber zum Glück zahlt auch der Obstbau gut. Also das war schon einfach eine Stütze, auf die sie aufbauen haben können, um das halt parallel möglich zu machen. Aber ja, auch deswegen ist der Michael dann danach einfach nirgends mehr hingegangen und dann immer nach Geisenheim gegangen, weil sie da halt gesagt haben, so, das machen wir jetzt daheim.
Aber das ist schon eine wirklich Zacherstadt.
Es ist ein Sauzacherstadt.
Du bist quasi, deine Lunge ist angeschlagen und dann kommt eine Pandemie, die vor allem Lungen betrifft.
Yes.
Also das ist auch wieder...
Es ist, glaube ich,
nicht so witzig.
Es ist, glaube ich, einfach nicht einfach gewesen. Nein. Zum Start. Nein. Aber sie haben das schon gemacht.
Aber also, cool, dass das auch gleich die Überlegung war, quasi, okay, wie können wir dem irgendwie so ein bisschen die Angst auch vor dem Ganzen irgendwie, wie können wir das einfach wegnehmen und aus
Ja, genau,
oder ganzen,
wie können wir das trotzdem möglich machen? Ne?
Genau, also, wie können wir das aus der ganzen Rechnung quasi raushalten, weil wenn du es selber machst, ohne irgendeinen Einfluss, du brauchst niemand was beweisen, du bist daheim quasi.
Ja.
Ich meine, klar, du willst trotzdem halt das gut machen.
Du
und
musst
alles
am Schluss trotzdem sehr viel beweisen, weil es ist dein eigenes
ja,
Ding.
Ja, klar.
Ne? Das musst du halt schon bedenken.
Aber zumindest hast du nie dieses, ja, wenn ich da jetzt da ausfalle, dann sagt irgendwer, ma, du fällst schon wieder aus, dann musst du nur unter vielen Anführungszeichen mit mir regeln. Ne?
Ja. Ich glaube, dass nachdem der Vater gesehen hat, okay, das ist jetzt wirklich der Wunsch für Michael und jetzt würde er daheim einsteigen, das macht schon Sinn, dass wir das jetzt starten.
Man ist halt auch froh, wenn grundsätzlich wer den Betrieb übernimmt.
So ist es.
Logisch, dann schauen wir, dass wir das irgendwie hinkriegen.
Ja.
Cool.
Wie schon gesagt, 2020 war die Flächenaufteilung am Weingut so, dass es 1 Hektar Pinot Noir gegeben hat, also rein Pinot. Und eben in sehr, sehr guter Lage, rund um den Hof um den Domingellan. Und dann hat die 4 Hektar Obstbau mit diversen besonderen Sorten, die sehr lukrativ sind. Natürlich ein gutes Tragekonstrukt für den neuen Betrieb rund um den. Michael sagt auch, er hat jetzt mit Obstbau nicht so viel am Hut, wie der Papa. Der Papa liebt es schon sehr. Aber er ist sehr, sehr dankbar, dass es diesen Obstbau gibt.
Naja, sicher. Es hat ein gutes finanzielles Standbein.
So
irgendwie, ne?
Ist es, ganz genau. Für die erste eigene Lese hat der Michael dann einmal 0,5 Hektar gekriegt, also die Hälfte von der Rebfläche. Den anderen Teil haben sie nach wie vor an die Kellerei geliefert.
Na klar, wenn das eh noch immer gut funktioniert und gut zahlt.
Ja. Absolut. Und das war, ich habe ganz kurz diskutiert, ob das Aussteigen aus der Kellerei in irgendeiner Form ein Problem war. War es absolut nicht. Natürlich haben manche einfach die Augenbrauen hochgezogen, weil sie halt gewusst haben, wie gut das bezahlt wird. Ne? Also einfach
Leute,
so dieses, willst du das jetzt wirklich anreißen?
Und du glaubst, du kannst das besser, als wie was wir da an Geld damit verdienen, weil die Kellerei gut funktioniert sogar.
Ja, genau.
Gut, aber solange es nicht diesen Zwang gibt, nein, du darfst da nicht, oder auch, dass das funktioniert, dass ich nur die Hälfte liefere, ist ja auch super.
Ja, ja, voll. Also das dürfte schon flexibel gewesen sein. Es waren einfach so dieses, bist du sicher, dass du es machen wirst?
Ja.
Also das so ein bisschen von dieser finanziellen Seite her gesehen, dieses tatsächlich sicher. Aber ansonsten dürfte es ganz gut funktioniert haben.
Ja, zeigt ja wieder, dass man dieses ganze Kellereien-Thema in Südtirol halt wirklich nicht schwarz-weiß sehen kann.
Absolut nicht. Stimmt. Sagt auch der Michael, ganz klar.
Ja.
So ganz freie Hand hat er 2020 noch nicht gehabt, der Michael, muss man dazu sagen. Weil das ist halt schon auch die Firma vom Papa. Ne?
Naja, logisch.
Und der Papa hat da schon noch sehr, sehr viel mitbestimmt. Unter anderem hat er damals auch noch nicht spontan vergären dürfen, weil der Papa gesagt hat, das kann nicht funktionieren, das macht so quasi niemand. Vielleicht hätten wir mal ganz kurz beim Ignaz Niedrist vorbeischauen müssen.
Ja.
Aber vielleicht hätte es geholfen in der Überzeugungskraft. Der Michael hat auf jeden Fall 2020 dann eben wirklich noch nicht spontan vergoren. Bis auf ein paar kleine Anteile, die er natürlich zurückgehalten hat, still und leise für sich selbst getestet hat, weil ganz ohne, es war nicht gegangen.
Ich meine, das finde ich eh schon geil, dass du hast eh nur einen halben Hektar zur Verfügung und das ist wirklich nicht viel. Du schaffst das trotzdem, dass du da noch Sachen wegschiebst.
Ja. Das sind also, ein paar so Glasballons
gewesen. Ich wollte gerade sagen, kleine Gebinde.
Ja, genau. Aber die hat er auf jeden Fall dem Vater im Anschluss präsentiert und gesagt,
toll,
ja, was wird nicht gehen? Naja, ab 2021 war es dann auf jeden Fall möglich, spontan zu verkehren.
Sehr gut.
Der Papa war überzeugt und der Michael hat ihm nur regelmäßig Bericht erstatten müssen, wie die Werte denn ausschauen, ob eh alles passt.
Geil.
Also wir haben schon noch drauf geschaut, aber er war mir überzeugt, dass das jetzt
das
doch gehen kann.
Das kann schon gehen, aber schauen wir sich lieber trotzdem die Laborwerte ständig an.
Exakt. Einen richtigen Keller hat es damals im Hof zwar nicht gegeben, weil der war halt einfach nicht als Weingut konzipiert quasi, aber sie haben einfach ein paar Räumlichkeiten im Hof halt umverwendet, umstrukturiert dafür, dass sie da jetzt einfach Wein machen können. Und nachdem der Hof ja Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre gebaut worden ist, war der große Vorteil, dass das alles modern war, alles gut ausgestattet. Klar. Das heißt, du hast jetzt nicht in einem 200 Jahre alten Erdkeller versuchen müssen, Wasser und Strom einzukriegen.
Ja,
Also das war ein großer Vorteil, es ist ja gut gegangen. Und ich habe Michael gefragt, mit welchen Erwartungen und Ideen da jetzt eigentlich reingegangen ist in dieses erste Jahr. Klar, der ist Anfang 20, der ist voller Tatendrang, da denkt man vielleicht gar nicht so unendlich viel drüber nach, wie das jetzt alles werden soll und werden kann. Aber der Michael hat durchaus ein relativ klares Bild davon gehabt, was er jetzt für Weine machen will. Er war, wie schon erwähnt, viel in Deutschland unterwegs, auch mit dem Daniel Siegmund gemeinsam, hat dort einen Haufen Betriebe besucht, wie schon gesagt, war außerdem in Italien auch viel unterwegs und auch in Österreich unterwegs. Immer zum Anschauen, immer zum Verkosten, damit er möglichst viele Referenzen hat sammeln können. Durch das Reisen ist er eben auch zum Thema Spontanvergärung gekommen, zum Thema biologische Bewirtschaftung gekommen und hat einfach von Anfang an gemerkt, das sind die Weine, die mir durch die Bank am besten schmecken. Ja. Ganz, ganz klar. Das heißt, das ist quasi einmal arbeitstechnisch Ziel Nummer eins. Stilistisch haben wir schon ein bisschen diskutiert, was er ihm taugt hat, auch für Richtung Deutschland und deutscher Pinot und so weiter und so fort. Das hat er immer sehr spannend gefunden. Und was ihm auch klar geworden ist, ist, dass die Südtiroler für seinen Geschmack sehr, sehr spät dran sind. Mhm. Mit dem Lesen. Konzentrierter Wein, sagt er, kann ja schon spannend sein, aber es gibt einen Kipppunkt. Und den verfehlen viele.
Ja, der ist auch sehr eng, finde ich.
Ja.
Also konzentrierter Wein und trotzdem Spannung
genau ist
ganz schwierig. Wenn du das schaffst, ist es ganz groß.
Richtig.
Ich glaube, das ist halt das, was viele versuchen zu machen, aber es geht sich halt nicht immer aus.
Ich weiß nicht, möglicherweise ist das einfach das Ziel von allen, aber es ist halt sauschwierig zu erreichen. Ja. Er sagt halt, manchmal fällt dann halt einfach, wenn du über diesen Kipppunkt drüber kommst, frische Feinheit.
Ja,
das,
natürlich.
Die gehen halt verloren und dann, das ist halt nicht das, was er machen will. Frische ist also von Anfang an so ein bisschen im Mittelpunkt seiner Bestrebungen gestanden, also nicht dieses schwere Zeug machen, nicht dieses mega viel Alkohol, klar, 14, Blauburgunder, let's go, sondern halt feiner.
Ja.
Leichter. Und halt so ein bisschen eine Balance zwischen Struktur, Konzentration, aber halt auch Feinheit zu finden, das war echt die Challenge in den ersten paar Jahren, hat er gesagt. Und da hat er von Anfang an sehr viel dran gefeilt. Wir diskutieren gleich noch im Detail, was genau. Es fängt auf jeden Fall aber sowas wie der Ertragsreduktion an im ersten Jahr und die Grünlese. Und er hat gesagt, im ersten Jahr hat er es vielleicht ein bisschen übertrieben. Und dann ist ihm das Ganze vielleicht ein bisschen zu hart konzentriert worden, weil er halt alles rausgekommen hat quasi.
Hoppla.
Und seitdem arbeitet er halt regelmäßig dran, dass er da die Balance findet. Und er hat gesagt, so ab 2022 ungefähr hat er das wirklich im Gefühl gehabt dann. Ab 2021 hat der Michael dann auch gleich den ganzen Hektar Pinot Noir selbst verarbeitet. Da hat er dann gleich alles gekriegt. Und da hat er auch schon mehr darüber gewusst, was er wirklich genau will. Und hat im Weinberg und im Keller nur eher konzentriert gearbeitet, aber schon geschaut, dass er das ein bisschen reduziert. Und ab 2022 hat es dann einige Änderungen gegeben. Zum einen ist er rund 0,5 Hektar große Rebfläche, die da Michael von seiner Oma geerbt hat, umveredelt worden, auch auf Pinot Noir. Da ist Solaris draufgestanden und er hat gesagt, Solaris in der Lage. Und er hat nie mit der Rebsorten gearbeitet. Das war auch kein Interesse von ihm. Das hat umveredelt. Das hat einfach keinen Sinn gemacht für ihn in dieser Form. In Eppenberg, das heißt auf Kalk. Das heißt, wir haben einmal Gierland, das heißt Porphyr, Vulkanboden. Und auf der anderen Seite jetzt einmal Kalk da drüben. Also super Spielfläche.
Voll geil, ja.
Grünveredelung 2021 nicht so leicht gewesen, da hat nur die Hälfte funktioniert ungefähr. Das heißt, sie haben 22 nochmal neu veredeln müssen. Aber ab da war das dann quasi im Rennen so ein bisschen und seitdem wird auch der Ertrag mehr, weil das dauert halt ein bisschen, bis das alles ordentlich läuft. Andererseits hat er 2022 einiges so ein bisschen in der Behandlung von den Trauben und im Keller geändert. Also die meiste Bewegung zum Beispiel stark zurückgefahren, auch damit er nicht so viel auslaugt, damit dieses feine Thema einfach nochmal besser wird und sinnvoller umgesetzt wird. Das Jahr war natürlich ein sauwarmes. Das heißt, du hast sowieso sehr aufpassen müssen bezüglich Auslagerung und so weiter. Lesestart am 24. August.
Ja, sicher, sonst geht's nicht.
Yep. Und das hat aber trotzdem eigentlich alles sehr gut funktioniert, hat der Michael erzählt. Auch weil sie in dem Jahr so wenig wie möglich entblättert haben und angefangen haben, die Triebe zu wickeln, statt zu gipfeln. Auch das war ein Riesenunterschied. Und er sagt, jetzt ein paar Jahre später, merkt er einfach so einen massiven Unterschied zu den Nachbarrebflächen, die ja quasi ähnliche Klone stehen haben wie er und so weiter und so fort. Und da sieht er einfach, dass du eine ganz andere Ertragsstruktur hast und eine ganz andere Traubenstruktur hast und einfach die physiologische Reife schon früher passiert. Und er hat gesagt, das ist so wichtig gewesen für die Stilistik, weil ansonsten, wenn du halt diese physiologische Reife nicht erreichst und du willst früh lesen, dann bist du am Arsch.
Dann sind wir genau dort, was wir vorher gesagt haben, haben wir da eben nicht.
Genau. Und das war unter anderem ein wichtiger Teil für ihn, dieses Wickeln statt Gipfeln. Ganz, ganz essentiell.
So spannend, ja.
Ja, das sind die Details, die ich halt sehr gerne höre. Ne? Es ist immer wieder spannend, das einzuordnen.
Und das sind so viele kleine Details, die halt, also das kannst du ja auch nicht auf alles wieder umlegen. Ne?
Nein.
Aber die halt genau da, genau so sein haben müssen, dass es funktioniert.
Exakt, cool. So ist es. Mit 2023 ist dann noch ein halber Hektar Weißburgunder dazugekommen, auch auf der anderen Talseite. Da steht auf rund 800 Metern Seehöhe, also sauweit oben. Mhm. Ertrag ist dementsprechend gering, aber für den Michael ist es extrem cool, dass er endlich auch mit Weißwein arbeiten kann, ja, ab dem Zeitpunkt. Und nicht nur mit Pinot Noir, auch wenn er Pinot sehr gerne mag, aber der will schon mehr Spielfeld haben.
Ja, klar, dann hast du halt noch mehr Spielfläche einfach.
Genau.
Nur eine einzelne Rebsorte, da musst du halt schon wirklich voll durchziehen.
Yes.
Ist eh geil auch, aber gerade wenn du ausprobieren willst und wenn du jung bist, glaube ich, ist es schwierig.
Ja, und das hat er genauso erzählt. Ja. sonst war 2023 leider geprägt von einer gesundheitlichen Misere für den Michael.
Okay.
Im Juni hat er einen Blinddarmdurchbruch gehabt.
Ach, scheiße.
Mhm, genau. Ist notoperiert worden und damit hört das Ganze halt nicht auf.
Mhm.
Es sind bei ihm dann später Verwachsungen im Darm festgestellt worden, durch die er extreme gesundheitliche Einschränkungen gehabt hat. Er war zwischendurch einmal auf gut 40 Kilo herunter. Unvorstellbar. Das heißt, er hat über den Sommer hinweg immer wieder Krankenhausaufenthalte gehabt. Sie haben einmal schauen müssen, was und wie und wo und wieso. Und er hat schließlich am 2. September nur eine weitere Operation braucht. Wir sind genau in der Lisezeit. Also. Kein Wunder, dass er sich an den 2023er Jahrgang jetzt nicht am allerliebsten zurückerinnert. Ja. Ich habe ihn gefragt, wie zur Hölle habt ihr, wieso gibt es einen Wein?
Ja.
Wieso gibt es 2023 einen Wein und nicht eine Lieferung an die Kellerei?
Ja.
Weil das war schon gegangen.
Das war doch einfacher gewesen, ja.
Michael hat erzählt, zwischen die Krankenhausaufenthalte ist er dann immer in die Reihen gestanden, also vor die Reihen gestanden. Und hat die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zum Glück ohnehin am Hof, weil du hast sowieso Obstbau auch gehabt.
Ja, du brauchst sowieso Hilfe. Ja.
Genau, es waren immer Leute da. Denen hat er einfach ganz genau erzählt und vorgesagt, wie er das gemacht haben will. Und dann hat er halt einfach Supervisor spielen müssen,
ja,
weil er nichts anderes tun hat können. Weil ich meine, du kannst dir das ja vorstellen, ne? Wie er beieinander war.
Aber das muss auch so schwierig sein, dass, weil du willst ja da ständig selber hingreifen.
Ja, ja, sicher. Aber das war halt, so anders ist es nicht gegangen. Ne?
Ja.
Also das war die Möglichkeit, die er irgendwie nutzen hat können, dass er involviert ist in das Ganze. Einfach die Leute sagen, was genau gemacht gehört und was genau er haben will und wie genau das funktionieren soll.
Aber stark, dass er das geschafft hat, dass er dort steht, denen erklärt. Und weil, also ich glaube, 99 von 100 Menschen waren, egal wie schlecht es einer in der Situation geht, trotzdem hingegangen und dann halt nochmal extra zerbrochen, weil sie halt trotzdem probiert hätten.
Ich glaube, es war einfach physisch nicht möglich gewesen.
Nein, aber ich glaube 99% hätten es probiert.
Hm. Er hat gesagt, er war viel lieber in der Reihe gestanden, statt vor der Reihe.
Logisch, jeder.
Klar. Aber er hat halt so was möglich, dass er irgendwie involviert ist in das Ganze.
Und das ist besser als gar nicht. Ja,
genau.
Stark.
Gelesen worden ist dann Ende August bis Anfang September. Wie immer, ein, zwei Wochen vor die Nachbarn natürlich. Also Michael hat halt, wenn er die Möglichkeit gehabt hat, dass er da draußen war, hat er halt selber Proben genommen und gegessen und so weiter und so fort. Wenn es nicht gegangen ist, hat er sich Sachen bringen lassen. Ganz einfach, also auch am Krankenbett. Das war keine Ausrede für ihn. Ja,
3. September ist
operiert. 2. September.
2. September.
Als der Michael am 2. September nochmal zur OP müssen hat, wie schon gesagt, genau in dieser Lesezeit, hat er halt auch Hilfe in Anspruch nehmen müssen. Da ist es nicht anders gegangen.
Klar.
Und die hat er gehabt in Form eines Kumpels. Das war der Max von Wiedmann Wein. Und der Michael hat gesagt, den darfst du ruhig namentlich nennen. Das ist ein guter.
Sehr gut. Ja, gut, der wird es verdient haben.
Yep. Und der Max hat ihm sowohl beim Lesen als auch beim Abpressen geholfen.
Mhm.
Also wie schon gesagt, kommt auch selber von einem Weingut. Er ist ein guter Freund von ihm und hat gesagt, so, irgendwer muss da jetzt unter die Arme greifen, das mache ich.
Cool.
Außerdem hat ein Mitarbeiter von Michael auch noch mitgeholfen. Den hat er quasi seit 2020 immer so ein bisschen im Keller dabei gehabt. Der war vom Hof, der hat sich einfach interessiert für dieses ganze Thema und war halt immer so ein bisschen dabei. Und der Michael hat ihm alles erklärt und so weiter. Und wenn er mal irgendwo Hilfe braucht hat, also irgendeinen zweiten Mann, dann war das der.
Cool.
Und das heißt, der und der Max gemeinsam haben das im Keller geschupft. Für den Michael, genau. Und das ist einfach, also diese Vorstellung muss so, ich kann mir es nicht vorstellen, wie das Ganze für den Michael gewesen ist, weil der will nichts anderes tun, als dort jetzt in Köln sein.
Nicht logisch, ja.
Und dann geht das halt einfach nicht. Ne? Und die haben ihm einfach die Proben dann ins Krankenhaus gebracht, damit er sagen kann, jetzt wird abpresst.
Boah, geil.
Und jetzt bitte abziehen und jetzt kann es ins Barrique.
Also, so geil.
Du musst dir das vorstellen.
Das finde ich schon richtig leibend.
Aber ja, sie haben einfach die Proben da mitgenommen halt. Das war halt dann einfach so. Also der Jahrgang 2023 ist wirklich Teamwork und eigentlich ein kleines Wunder, dass der halt vor uns steht. Ganz ehrlich.
Wie?
Ja, also, wie gut, ne?
Das ist so gut, ja.
Ja, wie schon gesagt, der Michael hat eigentlich auch sagen können, verkaufen wir die Trauben das Jahr. Ist einfacher. da siehst du, was für einen Willen der Mensch hat.
Ja, ja, das ist richtig schon wild. Aber wenn Max würde, glaube ich, einstellen.
Ja, ja, ich auch.
Und den zweiten Mitarbeiter auch gleich, also die gut, gut zahlen.
Ich glaube, der Max hat sein eigenes Weingut, ja, deswegen
ja. Kann man das kaufen.
Tja, also irgendwie hat es funktioniert und ich finde es einfach so stark, geil, dass ja. es möglich war. Na gut, sprechen wir nochmal ein bisschen über die Weine von Michael generell und über diesen Pinot Noir 2023. Was wir da im Glasl haben, ist quasi der Bread and Butter Wein von Michael.
Und das ist gute Bread und gute Butter.
Ich finde auch, dass es gute Bread und gute Butter ist. Der Großteil der Trauben stammt eben aus der Gelaner Lage, Berner rund ums Haus herum. Mittlerweile ist auch ein Barrique vom unveredelten Eppernberg drüben dabei. Das heißt Muschelkalk, Fassel. Und der Rest ist Porphyr. Und das ergänzt sich eigentlich ganz schön, ja. aber du merkst ja trotzdem einfach, vor allem Porphyr ist da.
Voll.
Und ich finde, das hast du auch sehr, sehr gut beschrieben. Ich finde, das hast du sehr schön ausgearbeitet in deiner Verkostung
vorher. Ja, ich wollte vorher schon fragen, wie viel wirklich jetzt, ob da wirklich schon was von Eppern drüben drinnen ist, weil schmecken tut es nach Gierland.
Ja, ja. Vom absolut.
Bodentyp her.
Ja. Yes, yes. Neben dem Weißburgunder, von dem ich vorher schon ganz kurz geredet habe, gibt es übrigens auch einen Gierland-Lagenwein, der heißt Lacuna, für Lagune quasi, weil das so rundum dumm ist. Und in Zukunft gibt es dann auch einen Eppernberg-Lagenwein namens Marine-Muschelkalk.
Ja, eh klar. Macht Sinn.
Ja.
Cool.
Der Blauburgunder, ich bemühe mich da jetzt immer, dass ich Blauburgunder sage, ist 2023 vollständig entrappt worden. Dann in ein Betonfass kommen, das ist also ein Tulpending.
Ja.
Und am Anfang wird man überschwallt, zum Schluss wird dann nur ein bisschen mehr gestoßen. Das aber ganz ehrlich immer noch Gefühl, so wie es passt. Und auch wie der Jahrgang das so ein bisschen braucht und wie die Trauben das so ein bisschen brauchen. Und je nach Jahrgang und Fass ist der Most dann so zwischen 10 und 14 Tagen auf der Maische und dann wird abgepresst. Im Stahltank wird das Ganze dann für ein, zwei Wochen zwischengelagert und dann kommt das Ganze ins Barrique. Und überraschend für dich jetzt hier, 2023 ist nur 30% Neuholz
wirklich?
Dran.
Ja, ist wirklich.
Hätte ich niemals gedacht.
Nein, also das, ich wollte vorher auch schon da einhaken, aber haben wir gedacht, du wirst das mal gleich erzählen, weil das muss gebraucht sein, hätte ich. Behauptet.
Hätte ich auch behauptet.
Mhm,
ja.
Cool.
30% Neuholz.
Richtig schön gemacht.
Finde ja.
0,0 sagt da irgendwas dran, dass das Neuholz hat. Die Würze sagt natürlich, das war im Holz.
Ja, ja, sicher.
Und die Gesamtstruktur sagt auch, das hat Holz gesehen.
Ja.
Aber doch nicht nein.
Ja.
Cool.
Hätte ich auch gesagt.
Schön.
Aber,
schön.
Ja. Ab dem nächsten Jahrgang ist es tatsächlich nur weniger Neuholz.
Mhm.
Ein ganzes Jahr bleiben die Weine dann im Barrique drinnen. Dann kommen sie nochmal ins Beton oder ins Stahlfass. Auch das hat damit zu tun, dass es einfach nicht für immer und ewig in diesem Barrique liegt, sondern genau ein Jahr. Und danach nochmal ins Beton oder ins Stahlfass. Dann bleiben sie noch einen weiteren Winter im Keller und dann werden sie im Februar oder März unfiltriert abgefüllt. Der Jahrgang 2023, also so der aktuelle Jahrgang. Ab 2024 gibt es dann einen kleinen Ganztraubenanteil im Blauburgunder. Der Michael sagt, das ist nur schöner für den Gerbstoff. Das heißt, ich freue mich schon sehr auf den. Und du siehst, es wird hier immer sehr, sehr viel gefeilt an diesen Kleinigkeiten. Ne? Ein bisschen weniger Neuholz jetzt, 2024 und 2025. Ein bisschen mehr Ganztraubenanteil, 3-4% anscheinend im 2024er, okay. 10% im 2025er.
Ah, ja.
Wir arbeiten immer so ein bisschen. Ne?
Ja, ja, klar, ein paar Prozent, ja, aber das ist halt trotzdem, da geht es auch um Feinheiten, ne? Weil das ist ja jetzt schon
um Feinheiten. Yep.
Also du musst da so arbeiten, weil du darfst das jetzt nicht komplett auseinanderziehen wieder, weil das steht ja super da.
Würde ich glaube ich auch nicht.
Nein, nee. Würde ich auch nicht wollen.
Kostenpunkt für den Wein ist 21 Euro ab Hof. Der Lagenwein kostet 33 Euro und das ist ein sehr fairer Preis.
Ja,
das muss man gut. schon gesagt haben.
Ja, da kriegst du wahnsinnig viel Wein für 21 Euro.
Yes.
Also super.
Man muss aber auch dazu sagen, es gibt nicht so viel davon.
Logisch, ich meine, wir haben 1,5 Hektar, haben wir gesagt, im Pinot.
Yes.
Und ein bisschen was Weißburgunder. Das heißt.
Genau, halber Hektar Weißburgunder, insgesamt haben wir 2 Hektar, da geht nicht so viel außer. Du hast natürlich auch nicht unendlich viel Ertrag, weil du hast zum einen wirklich alte Reben, also weiß ich gar nicht, wie alt die sind, aber die sind halt sau alt.
Ja.
Die waren auch schon da, wie das Ganze gekauft wurde.
Längst bevor sie es gekauft haben.
Ganz
ja,
genau, das heißt zumindest seit den 80er einmal.
Ja.
Dann hat der Papa 2007, 2008 einmal was nachpflanzt und dann hat er 2015 einmal was nachpflanzt. Das heißt, das ist ein guter Mix aus verschiedenen Rebaltern da drinnen. Aber ja, natürlich mit 1,5-2 Hektar kriegst du jetzt nicht unendlich viel aus. Eh ganz klar. Aber du kannst durchaus ab Hof quasi was kaufen, Michael. Dieses Händler und Vertreter finden war nicht so schwierig, wie er sich am Anfang gedacht hat, dass es sein wird, hat der Michael gesagt. Aber es war nicht super easy natürlich. Er hat aktuell welche in Südtirol, die eben über einen Tipp quasi durch den Daniel Siegmund gekommen sind. Also der Daniel hat gesagt, hey, wenn ich mein Zeug taugt, schaut mal bei Michael Puff ganz genau vorbei. Sehr sinnvoll, meiner Meinung nach.
Cool.
Also Südtirol hat er sehr, sehr gut abgedeckt. Emilia Romagna hat er, Treviso hat er und dann, ja, hat er eigentlich vor, dass er in Italien durchaus noch ein bisschen was aufbaut, wenn dann halt mehr Wein da ist. Du kannst nicht, jedem Händler auf Flaschen geben und sagen, das ist dein Anteil, ciao.
Ja, klar.
Also der Rest, abgesehen von dieser anderen Empfehlung von Daniel Siegmund, ist halt einfach über Messen gegangen und über viel Herzagen, viel Verkosten und so weiter. In Deutschland gibt es jetzt ganz frisch ebenfalls einen Händler und zwar ist es der Sohn von Stammgästen in ihrer Ferienwohnung.
Okay.
Der Sohn ist richtig im Weinfieber, hat der Michael erzählt. Und die Weine von Michael gefallen ihm so gut, dass er die unbedingt in seinem kleinen, frisch gegründeten Weinhandel in Augsburg vertreiben will.
Okay.
Collettivo Offline heißt der Handel. Der befindet sich aktuell im Aufbau. Das heißt, den gibt es, soweit ich weiß noch nicht. Aber der wird jetzt gerade aufgebaut, eben mit viel Motivation. Und anscheinend ist das mit dem Weinimport doch nicht ganz so easy, wie sie besagter Sohn von den Feriengästen und jetzt Weinhändler vorgestellt hat. Aber die Ambition ist da, das wird er schon regeln, das wird schon funktionieren. Wir drücken die Daumen, dass alles klappt und dass der Wein dort in Zukunft dann auch bestellbar sein wird. In der Nähe von Wien gibt es übrigens auch noch einen Händler. Ja, ja. Und zwar unexpectedly so. Bei Scala Wein und Kost in Maria Enzersdorf. Also gerade halt südlich von Wien. Ja. Und da steht der Wein eigentlich ganz gut, zwischen so Zillinger und 18a.
Ah, ja.
Top positioniert da unten.
Nice.
Absolut. Also da kriegt es dann tatsächlich auch, wenn es dann verkosten wollt.
Ultimativ random, aber cool.
Ultimativ random. Es ist ihm Michael erst später eingefallen. Er hat mir nachher noch ein WhatsApp geschrieben und gesagt, hey, in der Nähe von Wien habe ich auch was. Habe ich fast vergessen.
Geil.
Ansonsten hat er keine Händler in Deutschland und in Österreich. Wie schon gesagt, das befindet sich jetzt im Aufbau. Mal schauen, ob das in Zukunft vielleicht noch ändert.
Kommt man schon
mal. Ja, ja, kann man durchaus machen, absolut. Magst mir du kurz deine Bewertung geben dafür, bitte?
Ja, ich bin da irgendwo bei einer sehr guten 9,3. Mhm. Finde ich, ist richtig, richtig guter Wein. Sau viel Soft. Diese Spannung zwischen diesem Tannin und dem Saft von der Kirsche und das ganze Cranberry-Thema auch in der Nase, finde ich extrem schön. Es macht halt richtig Spaß.
Ja.
Das ist halt, das trinkt sie super leicht. Es hat ultimativen Trinkfluss, hat trotzdem mit der Würze und mit dem Tannin eine Qualität, die einfach über das Leichttrinken hinaus Spaß macht.
Yes.
Es ist super Wein und für 21 Euro, also die Flaschen ist halt innerhalb von ein paar Minuten leer.
Absolut.
Es ist halt auch genau so was, was wir gern trinken.
Es ist genau sowas, was wir gerne trinken. So ist es. Ich bin bei der Bewertung auch ganz bei dir, über 9,3 bis 9,4 notiert. Das ist sehr, sehr, sehr cooles Zeug. Und ja, wie schon gesagt, das hat außerdem meinen größten Respekt.
Na,
ganz abgesehen
sowieso
davon, dass ich es gut finde und großartig zum Trinken finde. Fucking Respekt.
Das sowieso. Aber ich glaube, wenn da eben so Wasenhaus und Co. schmeckt, in dieser deutschen Stilistik quasi.
Ja,
in
ja, dann findest du das großartig da.
Pinot-Stilistik in Deutschland, dann taugt dir das richtig.
Ja, absolut.
Und das kriegst du halt für 21 Euro und kriegst vielleicht auch noch ein bisschen was davon.
Müsst ihr Michael einfach direkt schreiben.
Richtig.
Ich verlinke ihn euch. Er hat auch ein Instagram. Da könnt ihr mal schreiben und dann schickt euch die Sachen schon.
Nice.
Das wird schon passen. Er hat gesagt, er kann nicht unendlich verschicken. Ich habe gesagt, du wirst jetzt nicht 50.000 Flaschen brauchen. Nur von unseren oder nur für unsere Hörerinnen und Hörer. Weil er hat gesagt, er kann nicht alles verschicken jetzt, weil er braucht was für die Händlerinnen und für die Gastro. Ich habe gesagt, keine Sorge.
nicht der falsche Expectation.
Ja, ganz genau.
Ja, wir haben da ein Weingut komplett ausverkauft.
Irgendwann, ich sag's da.
Ja. Von der Größe her wird es ja in die Richtung gehen.
auf jeden Fall, wenn es was braucht, holt euch das von Michael. Wie schon gesagt, preis-leistungstechnisch richtig gut. Absolut top. Und die 24er kommen dann eben im Frühling irgendwann einmal raus. Mhm. Also es dauert noch ein bisschen, aber ich finde den 23er absolut top.
Ist ja einfach schöner Jahrgang insgesamt, finde ich.
Ist so.
Immer wieder, was wir jetzt an 23er gehabt haben.
Ja, ja.
Es war alles sehr, sehr, sehr gut.
Finde ich ja, absolut.
Und auch richtig wiedererkennbar von dieser pure Frucht,
ja.
Trotzdem ultimativer Trinkfluss.
Mhm. Ja, so ein schöner Mittelbaujahrgang. So kein Extrem in irgendeiner Form.
Ja, ja. Ultra harmonisch und balanciert in sich, aber ja. Gerade für diese feine, leichte Stilistik prädestiniert, weil es genug Reife dafür hat.
Ja, genau.
Und trotzdem halt genug Säure halt, dass sie das auch wieder ausgeht, weil ich finde, das in Jahrgängen, die dann wieder wärmer sind, ist das manchmal ein bisschen schwieriger.
Stimmt.
Und in solchen Jahrgängen funktioniert das halt super.
Absolut. Na gut, Einblick in die Zukunft ist noch offen. Der Michael hat übrigens, bevor wir telefoniert haben, ein paar Folgen gehört gehabt. Und hat er gefragt, stößt mir jetzt am Schluss nur die Schlussfrage.
Brav. Das ist aber Wahnsinn, ne? Die Südtiroler sind schon gefernst.
Richtig.
Ja,
richtig
arg. Die hören sich das gescheit an und überlegen sich dann, was dann kommen kann, was auf sie zukommen kann.
Absolut.
Das finde ich schon super.
Für die Zukunft auf jeden Fall hat der Michael einiges vor. Zum einen will er mehr Weißwein machen und da ist er gerade so ein bisschen auf Suche. Er sagt, in Gierlein kannst du quasi nichts kaufen, weil irre teuer und kann aber was hergeben, weil die Kellerei so gut zahlt.
Mhm. Ja,
ganz, klar. Ganz simpel. Aber er schaut natürlich auch weiter darüber hinaus. Er hat auch in Eppenberg drüben eben was, deswegen ist es ihm wurscht. Er muss einfach schauen, dass das er was
ist
Sinnvolles
die,
findet.
Die ultimative Weltreise da oben. Ne? Also
ja.
Gerade wenn du eh schon was hast, ist natürlich auch die Frage, gut, dann tue ich mir leichter, dass ich sage, ich habe einen Weingarten schon drüben, ob ich dann einen zweiten oder dritten habe. Ist nicht so schlimm, also wenn ich sage, ich baue mir da jetzt von null wieder was auf und fange das erste Mal an, da oben zum Fahren, meine, da bist du trotzdem in was 15 Minuten bis da drüben gewesen.
Ja, ewig lang wird es nicht dauern, genau. Er sagt, am liebsten hätte er gerne sowohl Chardonnay, die er persönlich für schon die größere Rebsorte hält natürlich und fürs größere Potenzial hält, als auch mehr Weißburgunder, weil das eben die Sorte ist, die in Südtirol mehr verwurzelt ist und die dadurch mehr Alleinstellungsmerkmal hat, wo er das Gefühl hat, da geht noch mehr.
Okay.
Also das ist einfach nur eine Welt, wo noch nicht so viel von dem ganz großen Zeug da draußen ist. Das heißt, da könnte er noch ein bisschen ausschirmen.
Ja.
Das ist natürlich auch ein cooler
und
Gedanke. Meine,
Weißburgunder insgesamt, wenn du das auf die Spitze treibst, ist es ultimativ gut.
So ist es.
Dazwischen ist halt oft viel Belanglosigkeit, aber ganz oben kannst du ganz, ganz groß machen.
So ist es. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Plan.
Cool.
Es gibt außerdem so knapp 1 Hektar Obstbau in der Nähe von der Hofstelle. Der Hektar ist so ein bisschen kühler, tiefgründiger. Und er hat gesagt, das schreit nach Chardonnay. Eigentlich schreit es nach Chardonnay dort. Also wenn es nicht möglich ist, dass er irgendwo was in der Nähe findet, dann überlegt er, ob er nicht mit dem Papa verhandelt und irgendwie die Obstbäume los wird dort.
Okay, spannend.
Ja, also er würde sehr, sehr gerne mit Chardonnay arbeiten, aber sehr gerne auch mit Vernage. Er sagt, er will zumindest 1000 Flaschen Vernage machen.
Sehr gut.
Sehr, sehr klare Aussage. Die Rebsorten liegt ihm sehr am Herzen. Über die haben wir während dieses Telefonats zweimal gesprochen, obwohl sie nicht in der Flasche ist. Und das heißt schon was.
Auch nicht gibt bei ihm. Ne?
Auch nicht gibt bei ihm, ganz genau. Er sagt, die gehört zu Südtirol, die passt so gut in die aktuelle Zeit. Das ist so super. Also es ist einfach eine spannende Rebsorte. Du kannst sehr, sehr viel damit machen. Das ist einfach was, wo du Trinkfluss pur rausholen kannst.
Voll.
Das kann sehr schön sein. Und das will er eigentlich machen. Er will einfach zeigen, wie gut Vernage sein kann, weil es eben so viel Blödsinn da draußen gibt.
Ja, klar.
Simpel.
Das kann schon richtig gut sein, ja. Siehe Folge Lageda.
Siehe Römigberg, genau.
So gut.
Ja, unmöglich groß wird der Michael nicht werden, sagt er. Jetzt aktuell macht er so um die 8000 Flaschen plus minus, je nach Jahrgang. Und er hätte ganz gerne so um die 20 am Schluss.
Ja.
Also dieses Wachstum kann er sich vorstellen. Sagt, wahrscheinlich war das Optimum größer als das. Muss ehrlich gesagt da gar nicht sein. Kommt da ein bisschen drauf an, wie das Ganze weitergeht, mit dem Obstbau und so weiter und
ja,
so fort natürlich,
sicher.
Wie sich das entwickelt.
Müssen Sie es ja da schon.
Genau. Und nur ein großes Projekt ist das Thema biologische Bewirtschaftung. Das hat er am Schluss auch wirklich selber nochmal aufgebracht und gesagt, da will er ganz, ganz ehrlich sein, weil manchmal landen seine Weinflaschen auf Gastrokarten unter biologischer Wein und das ist eine Lüge.
Okay.
Und er weiß, stilistisch und so weiter und so fort, wird das da alles schon reinpassen, aber Stilistik ist halt nicht,
naja, natürlich nicht
Arbeitsweise, ganz genau. Und deswegen findet er das eigentlich sehr, sehr schade, dass die Leute nicht schauen.
Ja.
Ich habe da ganz am Anfang schon erklärt, dass biologischer Wein immer der war, der einem am besten schmeckt und dass das ganz klar sein Ziel ist. Hier haben wir wieder das Problem, dass wir in vergangenen Folgen schon diskutiert haben, Obstbau.
Ah ja, stimmt. Das ist diese Kombination, du musst den ganzen Betrieb zertifizieren.
Richtig.
Obstbau zertifizieren, quasi.
Quasi
keine
unmöglich.
Ahnung, wir kennen sie nicht aus, aber offensichtlich quasi unmöglich. Ja.
Ja, also es wird schon möglich sein, aber es wird halt richtig, richtig, richtig schwer sein.
Okay, das heißt, solange es Obstbau im Betrieb gibt, wird es das wahrscheinlich nicht spüren.
Muss nicht sein. Also der Michael hat gesagt, sie stecken da jetzt ein bisschen fest und müssen schauen, wie genau sie das machen können. Der Vater von Michael traut sich das auch noch nicht zu.
Ja,
ganz, sagt er ganz offen und ganz ehrlich. Wobei, seitdem der Michael die Trauben selbst verarbeitet, werden keine Herbizide mehr verwendet, sowieso nicht mehr. Und auch sonst alles reduziert, wo irgendwie geht. Aber du hast halt die falschen Spritzmittel.
Naja,
also
sicher.
Sie müssen die Spritzmittel tauschen, sie müssen da einfach was machen. Es gibt mittlerweile eine Bio-Versuchsfläche. Eh klar, das hat sich der Michael nicht nehmen lassen.
Ja.
Dass er es zumindest einmal probiert, damit er was hat, was er herzahlen kann. Wo ihm Papa sagen kann, schau, es wird ja gehen.
Es hat ja mit der Spontankehrung auch schon funktioniert.
So ist es. Vielleicht muss diese Versuchsfläche nur ein paar Jahre lang gut ausschauen, bis der Papa sie überzeugen lässt. Und wahrscheinlich müssten sie dann eben den Weinbauer betrieblich komplett abtrennen, was natürlich jetzt wieder juristisch ein ziemlicher Schatz ist. Mhm. Das heißt, das ist so einfach was, was komplexer ist, was schwieriger ist, wo er jetzt einfach schaut, dass er innerhalb von diesen Regularien, in denen er aktuell ist, halt so gut wie möglich arbeitet natürlich. Und er ist selber sehr, sehr viel im Weingarten und er will selber nicht den ganzen Blödsinn da spritzen. Das
logisch.
Findet er halt nicht ganz so super. Es ist jetzt nicht so, als ob er komplett gegen den integrierten Weinbau war. Ist eh klar, er weiß, dass für manche macht das einfach mehr Sinn. Ja. Er will eigentlich Bio arbeiten. Mhm. Und er muss jetzt schauen, wie er hinkommt. Das ist quasi das Ziel, das nächste.
Ja, das ist nicht so einfach. Ja.
Es ist, also gerade eben in dieser Obstbaukombination ist es also scheiße.
Wenn du eine klare Trennung schon hast und einfach nur Weinbaubetrieb bist, dann ist es nur mehr eine Frage von, willst du das wirklich machen? Und weil die Aussage von, es ist bei uns nicht möglich oder so, ich meine, da gibt es hunderttausende Beispiele, die das widerlegen, dass es, ja, egal wie widrig die klimatischen Umstände sein mögen, wenn du willst, geht das schon. Aber wenn du einen Betrieb hast, der halt auf mehrere Standbeine aufgeteilt ist, du musst ja trotzdem die gesamte Arbeitsstätte biologisch zertifiziert haben und du kannst ja dann nicht in demselben Raum, wo du dann irgendwie Spritzmittel lagerst, irgendwie, du darfst gefühlt ja nicht einmal reingehen.
Exakt.
Und da wird es halt dann schon wirklich schwierig, weil dann verlierst du halt alle Synergien und das fängt ja an bei am Traktor, bei einer Spritzen, bei sonst was. Dann haben wir beim Herbert Zielinger, glaube ich, haben wir das damals intensiver diskutiert auch gehabt.
Ja, genau.
Dass das so schwierig ist, dass du dann eigentlich ja die ganze Zeit auch protokollieren und nachweisen musst, wie du das alles putzt, damit das funktioniert. Das
ist halt zart. Ganz genau, es ist einfach sehr, sehr zart. Es ist ein Aufwand. Das heißt, es wird nur ein bisschen dauern, bis da final irgendwie eine Lösung gefunden wird. Aber ja, das ist eben die Zukunft von Michael. Und zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf die Flasche. Der Michael hat nämlich erzählt, dass diese Libelle, die du hier siehst, auf dem Etikett, von einem Feriengast stammt quasi.
Ah,
ja, ganz genau. Also wir haben da, für alle, die es nicht sehen, eine schöne schillernde Libelle mit so rot-blauen Flügeln. Rot-blaue Flügel haben nur die Rotweine und die Weißburgunder Libelle hat natürlich helle Flügel.
Ah,
ja, ganz cool. Klar. Ein Feriengast hat auf jeden Fall gesagt, hey, du musst da unbedingt eine Libelle auf der Etikett machen, weil das passt so zu deinem Stil dazu, du hast so elegante, feine Weine, die haben trotzdem ein Rückgrat, das ist doch eigentlich, das ist das Tier, was du aufhören musst. Und der Michael hat am Anfang gesagt, oh, interessant, das war halt ein Marketing-Mensch.
Ja, ja.
Also der irgendwo in der Marketing-Welt gearbeitet hat, ich glaube irgendein Agenturmensch oder sowas in der Richtung. Michael hat auf jeden Fall am Anfang gesagt, aha, eine Libelle.
Ja.
Und dann hat er sich gedacht, eigentlich gar nicht so schlecht, weil das ist trotzdem ein elegantes Tier, es ist cool, es ist auch was du merkst. Ich habe gefragt, ob der Gast da an die Chepe war.
Ja, genau so. Was trinkt der Gast sonst? So, ja, grüne, blaue Libellen, ganz gern.
Auf jeden Fall hat es tatsächlich gar nichts damit zu tun. Also es gibt mehrere Libellen auf Etiketten auf dieser Welt. Und wenn ich eine unterkommt, die so ungefähr ausschaut, wie ich es gerade beschrieben habe, dann kauft die Flaschen, weil diese Sachen hier von Michael, die sind schon sehr, sehr cool.
Nee, ich glaube, insgesamt gilt trotzdem immer noch, wenn man Libelle irgendwo auf einem Etikett sieht, das kann man ohne Nachdenken einfach mal mitnehmen.
Ich glaube, also bisher ist mir noch nichts untergekommen, was dem widersprechen würde. Genau.
Sehr schön.
Soweit meine Folge, Michi.
Vielen herzlichen Dank für diese wundervolle Folge. Schöne Geschichte, super spannend und auch was wir noch nie gehabt haben, so intensiver über das Thema, was für Challenges, Schwierigkeiten, auch gesundheitliche Probleme auftreten können und wie man trotzdem irgendwie es schafft, da sowas auf die Flaschen zu kriegen, also massiv faszinierend natürlich.
Ich finde es auch stark von Michael, dass er da so ehrlich ist.
Ja, das wollte ich gerade sagen, also ich finde es halt super, wenn wer das auch erzählt, weil das lässt meinen Respekt nochmal Faktor 100 steigen.
Yes.
Und am Schluss geht es um die Emotion. Ich will genau diese Geschichten will ich hören, weil das zeigt da, was für Dedikation da auch drinnen steckt in dem Ganzen. Und dann mit solchen Geschichten führt sich das ganze Thema, ja, das ist ja nur Alkohol, völlig ad absurdum.
So ist es.
Deswegen gehören die erzählt. Also vielen lieben Dank, dass du das gemacht hast. Vielen Dank auch an den Gregor, der das empfohlen hat. Und danke natürlich an den Michael für den großartigen Wein. Wir sind damit am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wir freuen uns wie immer sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne an kedi@weinfuerwein.at oder an michael@weinfuerwein.at. Achtung, wie immer, die Weintipps nicht an uns beide gleichzeitig senden, sonst ist ja keine Überraschung mehr. Folgt uns gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts. Wir freuen uns immer sehr über Bewertungen auf den Plattformen. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. vor. Danke fürs Zuhören, frohe Weihnachten und bis zur nächsten Folge.